BR24 am Sonntag. Das Campus-Magazin.
Noch 6 Wochen sind es bis zur Bundestagswahl. Viele Schülerinnen und Schüler dürfen zwar selbst noch nicht wählen, seit kurzem sollen sie aber in einem neuen Bildungsformat an den Schulen mehr über demokratische Prozesse erfahren. Der Verfassungsviertelstunde. Im September hat die Bayerische Staatsregierung sie eingeführt und wir schauen uns in dieser Sendung an, wie das Konzept ankommt. Dafür geht es an die Grundschule Berg am Laim. Schulleiter Michael Hoderlein.
Die Idee, den Kindern zu vermitteln, dass sie etwas zu sagen haben in unserer Gesellschaft, diese Idee gibt es schon lange. Dass das jetzt verankert wird und in der Schule verpflichtend ist, halten wir durchaus für sehr sinnvoll.
Außerdem im Campus-Magazin, wie Sportvereine in der Ukraine unter ständigem Raketenbeschuss weitermachen. Und wie prekär die Lage vieler Studierender in Deutschland ist und was sich Studierendenvertretungen von der zukünftigen Bundesregierung erhoffen. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie zuhören. Miete, Heizung, Lebensmittel. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind vor allem in den Städten hoch. Dort, wo viele zum Studieren wohnen. Nun schlagen Studierendenvertreter Alarm. Studierende sind überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen. Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes, die der Paritätische Wohlfahrtsverband ausgewertet hat, zeigen, letztes Jahr war mehr als jeder dritte Student bzw. jede dritte Studentin von Armut betroffen, deutlich mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt. Dabei trifft es vor allem die, die allein oder in einer Wohngemeinschaft leben. Vertreter der Studierenden erwarten von dem oder der zukünftigen Bundesbildungsministerin, dass die Probleme endlich angegangen werden. Susanne Delange berichtet.
Die Entscheidung zerstörte die Hoffnung tausender Studierender. Vor gut 2 Monaten urteilte das Bundesverfassungsgericht über die Klage einer Studentin, die höheres BAföG gefordert hatte, weil ihr BAföG-Satz unter dem Existenzminimum gelegen habe. Doch das Bundesverfassungsgericht erteilte ihr eine Absage. Dazu Emmy Kraft vom Verein Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften.
Also für uns war das Urteil auf jeden Fall wie ein Schlag ins Gesicht, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, Studierende haben kein Anrecht auf das Existenzminimum und wenn sie sich das Studium eben nicht leisten können, dann sollen sie halt arbeiten gehen oder eine bezahlte Ausbildung machen.
Im Durchschnitt bekommen BAföG-Empfängerinnen monatlich 475 Euro. Dazu kommen 380 Euro Wohnkostenpauschale. Doch nur 12% aller Studierenden erhalten überhaupt BAföG. Über ein Drittel haben nicht einmal 800 Euro im Monat und leben in prekären Verhältnissen, so Matthias Anbuhl vom Deutschen Studierendenwerk.
Ja, ich denke, die Situation ist alarmierend für die Studierenden. Sie haben wirklich große Probleme gehabt in den letzten Jahren. Die Preise für die Miete, fürs Essen, für Mobilität ist teilweise enorm gestiegen. Die Mieten sind wirklich durch die Decke gegangen, weil man sieht, in München kostet ein WG-Zimmer 800 Euro. Das heißt, hier sind wirklich Studierende gefährdet. Viele Jugendliche überlegen sich zweimal, ob sie studieren wollen, ob sie das überhaupt bezahlen können, ob sie sich das leisten können.
Und das, da sind sich Matthias Anbuhl und Emmy Kraft einig, kann sich Deutschland nicht leisten.
Der einzige wirkliche Rohstoff, den wir haben, ist die Qualifikation unserer Menschen. Die sind die vielen gut und hochqualifizierten Fachkräfte. Und deswegen ist es wichtig, dass man in Bildung, in Ausbildung, in Hochschulen investiert, weil die Studierenden von heute sind einfach die Ärztinnen, die Lehrkräfte, die IT-Experten, die Ingenieure von morgen und auf die können wir nicht verzichten.
Emmy Kraft und Matthias Anbuhl fordern von einer neuen Bundesregierung die drastische Erhöhung der BAföG-Sätze. Außerdem verlangen sie eine automatische, regelmäßige Anpassung an Preise und Einkommen und eine Anpassung der Elternfreibeträge, damit in Zukunft mehr als nur 12% der Studierenden BAföG-berechtigt sind. Und Emmy Kraft geht noch weiter. BAföG müsse wieder ein 100%iger Zuschuss werden, so wie zu Beginn im Jahr 1971, damit sich Studierende nicht verschulden müssen. Denn das, so Emmy Kraft, halte erwiesenermaßen Leute davon ab, ein Studium überhaupt zu beginnen. Sorgen macht ihnen aber noch mehr.
Es gibt viel zu wenig Investitionen in Bildung, nicht nur ins BAföG, sondern eben auch in die Hochschulen, in die Gebäude. Überall, wo ich hinkomme, frage ich, und wo regnet es bei euch rein? Und alle haben eine Geschichte zu erzählen. Und manche erzählen mir noch, wenn es regnet, kommt halt das Wasser aus den Steckdosen. Und das finde ich wirklich schockierend. Und dann fühlt man sich einfach vergessen. Und das ist wirklich ein Gefühl, was ich durch alle Studierendengruppen zieht, dass man sagt, hey, lass uns bitte einfach mal nicht allein, wir wollen nicht vergessen werden.
Emmy Kraft und Matthias Anbuhl ist es enorm wichtig, dass Studierende erleben, dass sich die Politik um ihre Probleme kümmert. Nicht zuletzt auch, damit sie die Erfahrung machen, dass der Staat funktioniert.
Letzten Endes ist es so, für unsere Demokratie ist es wichtig, dass junge Menschen erleben, dass die demokratischen Parteien ihre Probleme sehen und in der Lage sind, die auch anzugehen.
Über die Probleme von Studierenden, die in Armut leben, berichtete Susanne Delonge. Wie laufen demokratische Prozesse ab? Wie kann ich mich einbringen? Diese Fragen und vor allem die Antworten darauf sollen für Schülerinnen und Schüler in Bayern seit September eine größere Rolle spielen. Bayerns Staatsregierung hat dazu erstmals eine verpflichtende, sogenannte Verfassungsviertelstunde für alle Schularten eingeführt. Politikforscher hatten kritisiert, dass Bayern Politik- und Demokratiebildung zu wenig fördere. Laut Universität Bielefeld zählte der Freistaat neben Thüringen sogar zu den bundesweiten Schlusslichtern. Erste Erfahrungen an den Schulen zeigen, wie unterschiedlich die Verfassungsviertelstunde umgesetzt wird. Monika Haas berichtet.
Herzlich willkommen zum Schulparlament. Wir treffen uns heute zum zweiten Mal in diesem Schuljahr. Wir begrüßen alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher der ersten, zweiten, dritten und vierten Klassen.
In der Münchner Grundschule Berg am Laim lernen 600 Kinder aus über 80 Nationen im Ganztag. Das Schulparlament ist gefragt bei wichtigen Entscheidungen für das Schulleben und kann Anliegen der Klassen vortragen, beispielsweise neue Ratständer. Schulleiter Michael Hoderlein.
Die Idee, Mitbestimmung in die Grundschule zu bringen und den Kindern zu vermitteln, dass sie etwas zu sagen haben in unserer Gesellschaft. Diese Idee gibt es schon lange. Dass das jetzt verankert wird und in der Schule verpflichtend ist, halten wir durchaus für sehr sinnvoll.
Die Verfassungsviertelstunde soll nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung die Demokratieerziehung verbessern. In diesem Schuljahr ist sie für alle Schularten für einzelne Jahrgangsstufen verpflichtend. Allerdings nicht als 15-minütiger Fachunterricht an einem festen Wochentag, sondern als Bildungsschwerpunkt, der anhand praktischer Beispiele aus dem Lebensalltag der Schülerinnen und Schüler Demokratie und Werte behandelt und diskutiert. Der Gestaltungsfreiraum, wie die Verfassungsviertelstunde in den verschiedenen Altersstufen und Fächern, wie Deutsch, Mathe oder Sozialkunde umgesetzt wird, ist groß. Für Kultusministerin Anna Stolz besteht darin die Stärke des Konzepts.
Ich habe mir mittlerweile die Verfassungsviertelstunde an mehreren Schulen, auch an unterschiedlichen Schularten vor Ort angeschaut und ich bin wirklich begeistert von der Umsetzung. Aber auch mit welcher Begeisterung die Schülerinnen und Schüler dabei sind. Ich habe auch selbst eine Verfassungsviertelstunde schon gegeben in Karlstadt, habe damit Schülerinnen und Schülern diskutiert über Verfassungswerte und ganz viel war da auch das Thema Meinungsfreiheit und Social Media. Und insofern ist es was, was unsere Schülerinnen und Schüler bewegt, was aus ihrer Lebensrealität ist.
Auch kurze Rollenspiele zu Grundrechten, Nachrichten zu Kriegen und Konflikte auf dem Schulhof können Anstöße für die Verfassungsviertelstunde sein. Laut Bildungsforschung ergänzen sich Politikunterricht und Demokratie als Schulprinzip am wirkungsvollsten. Beispielsweise halten die Kinder in der Berg am Laim Grundschule ihre Klassensprecherwahlen mit selbstgebastelten Wahlkabinen und Wahlurnen ab und engagieren sich in AGs. Demokratiebildung ist für Bildungsforscher Klaus Zierer eine fächerübergreifende Aufgabe an Schulen. Dennoch sieht er Verbesserungsbedarf.
Ein Punkt, den man, glaube ich, an den aktuellen Verfassungsviertelstunden auch erkennen kann, ist, dass es vielerorts gut läuft, aber mancherorts eben nicht so gut läuft. Und das hängt ganz stark an der Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer. Also man muss das hier begleiten, man muss das Personal schulen und auch stärken, damit sie Zeiträume haben, das vernünftig zu machen.
Damit tatsächlich ein Großteil einer 20-köpfigen Klasse zu Wort kommen kann, fassen einige Schulen die Demokratiebildungsviertelstunden je Unterrichtsfach zusammen auf eine volle Unterrichtsstunde. Peter Koch ist abgeordnete Lehrkraft am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Universität München. Als Deutschlehrer einer 10. Klasse kann er in diesem Schuljahr insgesamt 2 Demokratiestunden abhalten. Um demokratische Werte im Unterricht nachhaltig zu vermitteln und zu stärken, fehlt laut Koch noch die strukturelle Verankerung in der Stundentafel und eine Ausweitung der politischen Bildung.
Eigentlich wäre ja jetzt interessant die Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Aussetzung der Faktenchecks auf sozialen Medien. Hier würde sich auch zeigen, dass es spannend ist, so einen überfachlichen oder fachübergreifenden Ansatz zu wählen, weil da werden die Fächer Deutsch, Englisch, Ethik, Geschichte, Politik, Mathematik, Informatik gefordert, um sozusagen rauszufinden, was das bedeutet, wenn soziale Medien sich dem Faktenüberprüfen entziehen. Und das aber tatsächlich dann in so einem Viertelstundentakt von irgendwie Woche zu Woche durchzureichen, das funktioniert nicht, sondern das zeigt, politische Bildung braucht einfach ein größeres und kontinuierlicheres Gewicht.
Er selbst erlebt die Verfassungsviertelstunde als bereichernde neue Ebene im Austausch mit den Schülern. Allerdings berichten ihm andere Lehrkräfte auch von einer Überforderung bei der fachfremden Vermittlung demokratischer Prinzipien. Eine wissenschaftliche Begleitung der Fortbildungen und der Umsetzung dieser neuen Aufgaben fehlt bislang, auch beim Einsatz digitaler Tools. Bildungsforscher Klaus Zierer.
Man müsste hinschauen, man müsste mal überprüfen, was funktioniert, wo brauchen Schulen mehr Unterstützung. Und wann immer wir mehr von Schulen verlangen, müssen wir an anderer Stelle was rausnehmen. Und das ist auch im Kontext der Demokratiebildung ein Thema, damit Schulen solch wichtige Aufgaben vernünftig umsetzen können.
Gemeinsame Projekte und kontroverse Diskussionen im Schulparlament. Für die Münchner Viertklässlerin Nora längst selbstverständlich.
Also ich finde, das ist schon wichtig und das ist auch eine gute Sache, weil da bespricht man halt Sachen, die dafür auch sorgen, dass die Schulregeln besser eingehalten werden oder sowas halt. Das macht schon Spaß.
An ihrer Grundschule in Berg am Laim wollen die Lehrkräfte Vorbilder sein und Demokratie mit den Kindern lebendig machen. Sie verstehen das als ihren Bildungsauftrag und dieses Bewusstsein hat die Einführung der Verfassungsviertelstunde gestärkt, auch wenn es noch Verbesserungsbedarf gibt.
Wie kommt die von der Staatsregierung eingeführte Verfassungsviertelstunde an den Schulen an? Monika Haas war das mit einer ersten Bilanz. Dieses Jahr feiert der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz DAAD, seinen 100. Geburtstag. Tausenden Studierenden und Forschenden ermöglicht der DAAD jedes Jahr einen Aufenthalt im Ausland. Warum bereits die Gründungsgeschichte des Austauschdienstes mit einer Reise beginnt und wie es deutschen Studierenden heute im Ausland geht, das hat Anna Tratter herausgefunden.
New York, 1922. Die Straßen sind gesäumt von Clubs und Bars. Männer tragen Hüte, Frauen haben Kurzhaarfrisuren. Pferdekutschen und einige wenige Automobile beherrschen die staubigen Straßen. Mittendrin Karl Joachim Friedrich, Austauschstudent aus Heidelberg, 21 Jahre alt. Der Aufenthalt in den USA hinterlässt bei ihm einen bleibenden Eindruck. Friedrich möchte dieses Erlebnis auch anderen Studierenden ermöglichen, die, anders als er, weniger Geld haben. Mithilfe des Institute of International Education in New York gründet er 1925 schließlich den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Choibrato Mukherjee, Präsident des DAAD.
Das alles muss man sich natürlich nochmal klar machen. Im Nachgang zum Ersten Weltkrieg, im Nachgang zu der Isolation Deutschlands als Wissenschaftsland. Und er sah damit natürlich auch die Möglichkeit in weiser Voraussicht, diese Isolation auch wieder aufzubrechen.
Seit seiner Gründung vor 100 Jahren ist der DAAD stets Zeuge der deutschen Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs liegt er fest in nationalsozialistischer Hand. Austausch ist nur zwischen Ländern im Herrscherbereich Hitlers möglich.
Man kann es so zusammenfassen, dass der DAAD nicht gleichgeschaltet wurde, sondern, wenn man es ganz offen und ehrlich betrachtet, sich selbst gleichgeschaltet hat.
Nach dem Krieg wird der Austauschdienst auf Initiative der britischen Militärverwaltung neu gegründet. Seither hat der DAAD rund 3 Millionen Studierenden und Forschenden einen Austausch ermöglicht. DAAD-Präsident Mukherjee, der als Student selbst im Ausland war, betont, wie wertvoll diese Zeit für ihn war und für viele junge Menschen ist.
Die Erfahrung in einem anderen Land, eine andere Kultur kennenzulernen, ein anderes System kennenzulernen, zu erkennen, dass es nicht um richtig oder falsch geht, sondern häufig einfach um ein Anderssein, um eine andere Sozialisation, andere Traditionen. Das ist, glaube ich, der Mehrwert einer jeden interkulturellen Erfahrung.
Diesen Mehrwert kann auch Fatma Nur Aydin bestätigen. Sie ist eine von 140.000 Studierenden, die der DAAD in diesem Jahr fördert. Aydin studiert Soziale Arbeit, Migration und Globalisierung an der Hochschule Darmstadt. Seit September ist sie in Malaysia.
Ich wollte auf jeden Fall raus aus Europa. Ich wollte mal andere Kulturen, andere Werte, andere Normen kennenlernen.
Während ihres Auslandssemesters hat die Studentin vor allem an Selbstbewusstsein gewonnen. Zuletzt etwa bei einem Kurztrip ins benachbarte Vietnam. Dort war Aydin zum ersten Mal in ihrem Leben komplett alleine unterwegs.
Das war auch ein Highlight für mich, dass ich mich das überhaupt getraut habe. Weil davor war ich eine Person, ich bin nicht mal vielleicht in Deutschland alleine ins Restaurant gegangen, weil das ist ja irgendwie komisch irgendwie. Tatsächlich habe ich mich getraut, alleine zu reisen und ich habe sehr vieles daraus gelernt und gemerkt, dass ich das alles machen kann.
Bei Problemen kann sie sich immer an den DAAD wenden. Denn der sorgt nicht nur für eine Abdeckung der Kosten, sondern auch für eine zuverlässige Auslandsversicherung. Für den DAAD sind aktuell vor allem geopolitische Konflikte eine Herausforderung. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat der Verein seine politischen und institutionellen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Russische Studierende und Forschende können laut Präsident Mukherjee aber weiterhin nach Deutschland kommen.
Sie wollen wir ja nicht bestrafen, sie wollen wir nicht sanktionieren. Und ich bin ausgesprochen froh, dass alle Wissenschaftsorganisationen in Deutschland diese sehr früh abgesteckte Linie des DAAD ganz genauso übernommen haben.
In Zukunft wünscht sich Mukherjee vor allem die Wahrung der Wissenschaftsfreiheit, auch in Partnerländern wie China.
Dieses Jahr wird er 100 Jahre alt, der Deutsche Akademische Austauschdienst. Anna Tratter berichtete. Vor gut einem Monat hat sich das Leben der Menschen in Syrien völlig verändert. Nach dem Sturz des Assad-Regimes hoffen viele, ihr Land wieder aufbauen zu können. Keine leichte Aufgabe. Welche Rolle können die Universitäten des Landes dabei spielen? Dieser Frage ist Michael Lang nachgegangen.
Carsten Walbiner vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ist gerade aus dem Nahen Osten zurückgekehrt. Jahrelang leitete er das EU-finanzierte HOPES-Programm, das Hunderte von syrischen Studierenden ermöglichte, ihren Studienabschluss zu machen. Für Carsten Walbiner ist klar, dass den Universitäten bei der Gestaltung der Zukunft Syriens eine große Bedeutung zukommt.
Universität ist ein Begegnungsraum. Dort treffen sich zumindest alle Konfessionen und auch alle politischen Meinungen. Allerdings haben wir ein Problem, was in der spärlichen Wissenschaft, die es über syrisches Hochschulwesen gibt, bemerkt wird. Die Hochschulen sind sehr stark politisiert worden. Sie sind vom Regime instrumentalisiert worden. Und hier ist also eine deutliche Neuausrichtung nötig.
In Deutschland leben aktuell rund 1 Million Syrer, darunter viele Akademiker. Aktuell gibt es eine intensive Diskussion darüber, wie man den Hochschulen in Syrien helfen könne, sagt Hani Haab. Der Arzt am Universitätsklinikum der Technischen Universität Dresden und Präsident der Deutsch-Syrischen Forschungsgesellschaft sieht die großen Probleme der Hochschulen in Syrien nach vielen Jahren der Gewalt, Abwanderung und Korruption. Aber Hani Haab verweist auch auf alte Hochschulstrukturen, auf die man aufbauen könne.
Es gibt einen ganz guten Infrastruktur basierend auf einem sehr alten so Hochschulsysteme. Die müssen natürlich irgendwann mal auch aktualisiert, erneuert, renoviert, saniert werden.
Carsten Walbiner geht nicht davon aus, dass schon bald viele syrische Akademiker in ihre Heimat zurückkehren werden.
Selbst wenn sich jetzt in Syrien alles in demokratischen Bahnen bewegt und wir vielleicht nach einem Jahr ein sehr, sehr positives Fazit ziehen sollten, man darf nicht vergessen, dass dieses Land mittlerweile zu einem der ärmsten der arabischen Welt gehört. Und da jetzt als Individuum die Entscheidung zu treffen, vielleicht mit einer Familie gar in eine solche Situation zu gehen, das ist schon eine große Herausforderung.
Aber er ist davon überzeugt, dass die syrischen Studenten und Akademiker mit Hilfe aus dem Ausland einen Neustart schaffen werden. Denn, so Walbiner, für eines seien die syrischen Studierenden und Akademiker weltweit bekannt.
Syrische Studierende und Akademiker sind hart arbeitende Menschen. Das haben wir aus der Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich habe heute mit der Botschafterin des Sudan gesprochen, die mir das bestätigt hat. Die sagt, these are hardworking people. Ich glaube schon, dass sie das aufholen können, aber sie brauchen Unterstützung.
Welche Rolle syrische Hochschulen beim Wiederaufbau nach dem Sturz des Assad-Regimes spielen können, darüber hat Michael Lang berichtet. Die russischen Angriffe auf die Ukraine treffen nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Sportanlagen. Laut dem ukrainischen Sportministerium wurden insgesamt schon mehr als 500 Sporteinrichtungen im Krieg zerstört oder beschädigt. Und trotzdem trainieren dort weiterhin Jugendmannschaften. Wie lässt sich Sport ausüben, wenn es ständig Luftalarm und Angriffe gibt? Oliver Meyer hat junge Fußballspieler in der Ukraine getroffen.
Es sind mehr als 700 Kinder, die in der Fußballschule von Lokomotiv Kiew spielen, dem ältesten Fußballclub der ukrainischen Hauptstadt. Je nach Altersklasse trainieren die Jugendlichen mehrmals pro Woche. Und das trotz des Krieges, der die Übungseinheiten der Kinder stark beeinflusst. Während des Krieges fliegen Raketen und Drohnen. Man sollte sich das gar nicht anschauen, sondern einfach weiter Fußball spielen. Früher gab es viel mehr Möglichkeiten, um Fußball zu spielen. Zurzeit können wir aufgrund der Luftalarme und der Angriffe nicht immer trainieren. Unser Training kann ständig unterbrochen werden. Wie groß die Gefahr ist, der sich die Sportler aussetzen, zeigt ein Angriff aus dem vergangenen Jahr. In einer Sporthalle, die zum Verein gehört, trainierten am Vormittag des 23. Januar einige Gewichtheber. Eine Rakete schlug ein, zerstörte das Gebäude und tötete einen Menschen, wie Daria Fedorets, Pressesprecherin des Vereins, erzählt. Wir haben damals viel Unterstützung von anderen befreundeten Fußballvereinen erhalten. Sie haben uns sowohl finanziell als auch moralisch geholfen. Das hat uns dazu bewogen, weiterzumachen. Es war uns wichtig. Lokomotiv Kiew ist kein Einzelfall. Der gesamte Sportsektor in der Ukraine ist vom Krieg betroffen. Hunderte Athleten und Trainer wurden getötet, mehr als 500 Sporteinrichtungen beschädigt oder zerstört. Und dennoch haben auch die Erfolge bei den Olympischen und Paralympischen Spielen gezeigt, welchen Stellenwert der Sport noch immer in der Ukraine hat, sagt Sportminister Matvij Bitny. Vor allem in der jetzigen Zeit sehen wir, dass Sport ein zentrales Element der Gesellschaft ist, dass er die Menschen prägt. Und wir merken, dass der Sport Menschen hilft, zu überleben, ihnen es ermöglicht, körperlich und mental gesund zu bleiben. Über die vergangenen Wochen gab es auch in Kiew mehrere Angriffe. Immer wieder musste das Training unterbrochen werden, die Jugendlichen in den vereinseigenen Schutzbunker gehen. Trotz der ständigen Gefahr halten es Trainer wie Oleksandr Czernetski für wichtig, weiter Fußball zu spielen. Das Einzige, was den Kindern zurzeit Freude macht, was sie ablenkt, ist Fußball. Wir versuchen, sie von den negativen Nachrichten fernzuhalten. Sie sollen sich auf das Positive konzentrieren können. Für 2025 ist die große Hoffnung, dass sie ihren Lieblingssport bald wieder ohne Angst ausüben können.
Oliver Meyer über Jugendliche in der Ukraine, die trotz des Krieges weiter Fußball spielen. Das war das Campus-Magazin. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns heute zugehört haben. Wenn Sie noch mehr Infos rund um das Thema Bildung suchen, dann schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei unter br24.de/sonntag.
BR24 am Sonntag. Das Campus Magazin.